Unser Jörg, der hat mir eine Steilvorlage gegeben, oder eigentlich gar nicht, mit dem Thema vom Gottesdienst. Weil ich finde, Verschlagenheit und Christsein, da habe ich meine liebe Mühe und Not mit. Ich hoffe, die Predigt, die kann mir da nachher ein bisschen weiterhelfen. Ich habe es eigentlich eher so mit dem Edel sei der Mensch hilfreich und gut und Verschlagenheit. Ich hoffe, ich bin nicht verschlagen. Das ist bei mir nicht so gut besetzt. Jörg, es liegt an dir. Aber ich habe einen Vers, der, dachte ich, der passt so da rein. Da sagt Jesus, bevor er die Jünger lossendet: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Da habe ich etwas sehr Interessantes gefunden beim ERF. Das hat eine Frau Claudia Schmidt geschrieben und ich lese nur einen Teil daraus. Was heißt klug sein wie die Schlange? Die Schlange gilt an anderen Stellen der Bibel als hinterlistig, falsch, böse und gefährlich. Gleich am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht, taucht die Schlange auf. Sie täuscht den Menschen falsche Tatsachen vor und führt sie damit in den Tod. Neben diesem lebenszerstörenden Aspekt ist die Schlange im Altertum aber gleichzeitig auch ein Bild für Klugheit. Diese Seite sollten sich die Jünger zum Vorbild nehmen. Wenn sie angegriffen oder angeklagt werden, sollten sie gewitzt, scharfsinnig und taktisch klug handeln. Und gleichzeitig sollen sie ohne falsch wie die Tauben sein. Also nicht hinterlistig, sondern geradlinig, offen, ehrlich und fair. Das ist Jesu Rat an seine Jünger und auch heute an uns. Diese Anweisung ist besonders wertvoll für Christen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt und unterdrückt werden. Bei meiner Arbeit für ERF Global Hope, so sagt sie, habe ich viele Kontakte zu Partnern und Kollegen, die ihren Glauben nicht offen leben dürfen. Sie müssen ständig auf der Hut sein und weise handeln, um ihre Arbeit nicht zu gefährden. Und so manche Berichte und Ideen kann ich nur staunend belächeln, wenn ich sehe, wie weise, kreativ und gewitzt sie manchmal vorgehen. Eine Gemeinde in Zentralasien feiert ihre Gottesdienste zum Beispiel in einem Bus. Jeden Sonntag sammelt der Fahrer die Mannschaft ein. Dann dreht der Bus seine Runden. Während der Fahrt hören die Christen eine Predigt. Es wird gesungen, Gott gelobt und miteinander gebetet. Am Ende steigen alle wieder aus und gehen gestärkt und fröhlich nach Hause. Für Außenstehende sieht das Ganze so aus, als würde sich diese Truppe immer sonntags zu einem Ausflug treffen. So gewitzt, fröhlich und kreativ und ehrlich möchte ich auch gerne sein, wenn ich meinen Glauben mit anderen teilen. Zwar fühle ich mich weniger wie ein Schaf unter reißenden Wölfen, aber weise Ideen und Mut kann ich auch gebrauchen.
Auch wenn es mir persönlich sehr leid tut, dass wir nicht selber singen können oder dürfen, muss ich einfach sagen, dass das, was wir die letzten Monate alles an Liedgut in die Gemeinde reingekriegt haben und mit was für einer Qualität, das hätten wir sonst nie geschafft. Also man kann immer alles von unterschiedlichen Seiten sehen. Und darum geht es auch heute. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das fiel mir ein, als ich angefangen habe, mich mit dem Predigttext für heute zu beschäftigen. Der Text, der dieses Wochenende als Predigttext in den evangelischen Kirchen empfohlen ist, ist mir schon immer schwer gefallen. Wie kann das sein, dass Jesus Betrug lobt? Ist es wirklich so? Es geht mir tatsächlich darum, dass Jesus sagt, dass die Verschlagenheit der Nichtchristen besser ist als die der Christen. Lasst uns den Text genauer ansehen und uns einmal überraschen, was er uns zu sagen hat. Ich lese aus Lukas 16 die Verse 1 bis 9. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich nun von dir hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeiten vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht. Und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann. Damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete er. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin, schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Soweit der Text für diesen Gottesdienst. Hier geht es um eine Geschichte, wie sie das Leben durchaus an den verschiedensten Stellen im Laufe der Zeit geschrieben hat, mit vielen Überraschungen. Fast ein Krimi, bei dem man sehr sorgfältig alle Spuren sichern und miteinander vergleichen muss, wenn man sie verstehen will. Ein großer, mächtiger Grundbesitzer hat vermutlich viele solcher landwirtschaftlichen Großbetriebe und stellt für jeden seiner Hofbetriebe einen eigenen Chef oder Verwalter ein, der nur ihm selbst untersteht und sonst selbstständig arbeiten kann. Er bekommt volle Prokura ohne Einschränkungen. So macht man das, wenn man zu viel zu tun hat, um sich selbst um alles zu kümmern. Doch ganz so glatt wie gehofft läuft diese Geschichte nicht ab. Der Verwalter oder Chef eines seiner Unternehmer scheint nicht genug zu erwirtschaften. Und der Verdacht schleicht sich ein, dass der den eigentlichen Besitzer, also seinen Auftraggeber, betrogen hat. Es sieht so aus, als ob er in die eigene Tasche wirtschaftet. So wie man das mit solchen Leuten macht, wird ihm natürlich dann auch das Vertrauen entzogen. Er bekommt seine Kündigung zugestellt, soll zu einem bestimmten Termin die Bücher vorlegen und den Besitzer über alle Vorgänge informieren. Das trifft unsere Hauptperson sehr. Völlig egal, ob er jetzt wirklich Unterschlagungen begangen hat oder nicht, er weiß, seine Zeit als Chef dieses Betriebs ist vorbei. Er muss sich überlegen, wie es weitergehen soll. Weil er nicht dumm ist, weiß er, dass er in dieser Position für lange Zeit nirgendwo mehr irgendetwas kriegen kann. Da ist er echt verbrannt. Auf der anderen Seite weiß er, dass körperliche Arbeit nicht so sein Ding ist. Viel zu lange hatte er im Luxus gelebt und auch andere für sich arbeiten lassen. Und Hartz IV beantragen ist auch nicht das, was er gerne tun möchte. Also, was soll er machen? Und als einziger Ausweg fällt ihm ein, seine Geschäftspartner, die noch Schulden bei seinem Chef haben, von sich abhängig zu machen. Durch einen Betrug, indem er sie mit hineinzieht, um sicherzustellen, dass bei denen später irgendwie auch für ihn noch das eine oder andere Plätzchen wieder da sein wird, damit er von ihnen profitieren kann. Und deswegen trifft er sich mit den einzelnen Geschäftspartnern. Ein Händler oder Produzent schuldet der Firma noch 4000 Liter feinstes, kaltgepresstes Olivenöl, der allerteuersten Sorte im Wert von ungefähr 30 Euro pro Liter, also etwa 120.000 Euro. Den lässt er einbestellen und hält ihm einen anderen, vorbereiteten Schuldschein hin, auf dem nur noch 2000 Liter Öl stehen. und lässt ihn das unterschreiben, zieht den alten Schuldschein ein. Der zweite schuldet Weizen, 40 Kubikmeter. Das war dort und zu der Zeit eine Summe von umgerechnet ungefähr 300.000 Euro. Auch dem erlässt er wieder 60.000 Euro und tauscht die Schuldscheine aus. Diese Transaktionen lässt er sich nicht bezahlen, sondern er geht davon aus, dass es noch Ehre unter den Ganoven gibt. Denn egal, was er vorher getan hat, jetzt hat er auf jeden Fall betrogen. Und er hofft dadurch, seine Zukunft abzusichern. Soweit zu der Geschichte. Der Betrugsfall. Doch jetzt wird's eigentlich erst brisant. Denn Lukas schreibt in seinem Evangelium, und es ist nun mal kein fiktiver Krimi, sondern das Wort des lebendigen Gottes, die Bibel. Und da schreibt er ganz einfach, da lobt der Herr diesen Verwalter. Moment, wer lobt hier jetzt? Der reiche Gutsbesitzer oder Jesus? Für uns die leichtere Lösung wäre, zu sagen, der reiche Gutsbesitzer lobt den Verwalter. Aber dummerweise ist, dass Lukas hier in diesem Text sehr deutlich unterscheidet zwischen der Bezeichnung, die er für den Gutsbesitzer hat, nämlich ein reicher Mensch, wie im Vers 8. Und hier an dieser Stelle steht dummerweise ausgerechnet das Wort Kyrios. Und das haben die Christen ausschließlich auf Christus, auf Gott selbst bezogen. Da gab es keine Alternative. Also lobt Jesus den Verwalter in dieser Geschichte, diesen Betrüger. Wie kann er das tun? Was hat das mit Wahrheit, mit Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit zu tun? Jesus kann doch niemanden dafür loben, dass er betrügt. Tut er auch nicht. Aber er lobt seine Verschlagenheit. Bei einer solch kniffligen Frage muss man wieder genauer hinsehen. Also Jesus lobt nicht den Betrüger, sondern er lobt seine Klugheit. Er lobt es, dass der Verwalter die Zeichen der Zeit richtig gedeutet, richtig verstanden hat, dass seine Zeit jetzt abgelaufen ist und dass er etwas für seine Zukunft unternehmen muss. Das ist es, was er getan hat. Er hat seine persönliche Zukunft entscheidende Wege hinzugefügt und sie damit vorbereitet. Soweit der Krimi. Doch was hat das jetzt mit uns zu tun? Jesus lobt die Klugheit dieses Betrügers. Klugheit bedeutet hier, um das nochmal zu sagen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, für die Zukunft vorzusorgen. Um ganz klare Missverständnisse, die dabei entstehen könnten, auszuschließen, bei diesem Gleichnis Jesu geht es nicht darum, wie man sich einen Weg in den Himmel durch Betrug erwerben kann. Absolut nicht. Da wären Klugheit und der Betrug miteinander vermischt. Das geht nicht. Und deswegen wird es auch an anderen Stellen der Bibel ganz klar widerlegt. Der Großgrundbesitzer oder Gutsbesitzer steht in unserer Geschichte auch nicht wie in anderen Stellen für Gott. Und deswegen wird er hier auch nur als reicher Mann bezeichnet. Unsere Hauptperson hier ist dieser Betrüger. Der betrügt nicht Gott, um in den Himmel zu kommen, auch nicht, wie manche Märchen beschreiben, um den Teufel zu betrügen, denn Betrug ist keine Option, wenn man in den Himmel will. Keine Frage. Jesus lobt die Klugheit der Menschen ohne Gott in ihrem Umgang untereinander. Indem er sagt, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Das kann schon sein. Wenn es darum geht, sich Freunde zu schaffen für die Zeit im Himmel, können wir diese raffinierte Art eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Denn Jesus lobt nicht umsonst die Menschen, die Jesus lobt nicht umsonst die Menschen, die ohne Gott leben, dass sie raffinierter miteinander umgehen, als die, die sich als Kinder des Lichts verstehen, die also eigentlich ja in der Weisheit Gottes gebildet sein sollten. Ich nenne euch mal zwei biblische Beispiele, die das verdeutlichen können. Als man Jesus, wie das ja oft passiert ist, mal wieder in die Falle locken wollte und versucht hat, ihm eine Frage zu stellen, bei der er sich entweder für das römische oder für das jüdische Gesetz entscheiden musste, weil es darum ging, wie ist das jetzt mit dem Steuern bezahlen? Sollen wir dem Kaiser die Steuern bezahlen oder gehören Gott uns zu Steuern? Da gibt Jesus zur Antwort eine sehr raffinierte Antwort. Nämlich, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das ist nicht eine Antwort, wie man sie erwartet hat, weil es keine Antwort auf die Frage ist, die man ihm gestellt hat. Und trotzdem ist die Antwort so raffiniert, dass diejenigen, die die Frage gestellt haben, als die Dummen dastehen. Das ist typisch Jesus, wie er das macht, um beide Seiten mundtot zu machen. Noch deutlicher oder vielleicht auch passender für uns, als es Jesus darum ging, einer Frau das Evangelium zu bringen, für sie den Weg zu Gott zu öffnen, übertritt er eine ganze Menge gesellschaftlicher Regeln. Er geht mitten durch Samaria, obwohl ein wirklich frommer Jude diese Gegend meidet. Er spricht eine Frau alleine in der Öffentlichkeit an. Unmöglich. Er verwirrt diese Frau mit seinen Bildern und bringt sie trotzdem weiter damit. Durch die Verbindung mit seinem Vater über den Heiligen Geist kennt er ihre Schwachstellen, ihre Probleme, das, was ihr wirklich Kummer macht. Er ermöglicht ihr, ihr eigenes Problem zu erkennen und dazu zu stehen, ohne dass er sie deswegen verurteilt, sondern den Weg zu neuen Schritten öffnet. All das hätte Jesus aus jüdischer Gepflogenheit, der Art, wie man dort lebt, überhaupt nicht tun dürfen. Jesus geht raffinierte Wege, um Menschen zu Gott zu bringen. So wie das auch dieser junge Mann gemacht hat, über den ich schon mal geredet habe. Dieser junge Mann, der wollte, dass sein Freund unbedingt mit ihm zu einer Evangelisationsveranstaltung fahren sollte. Aber kein Bitten und Betteln konnten den dazu bewegen. Es gab aber doch eine Möglichkeit. Er hatte einen neuen Truck. Und dann hat er gedacht, okay, mein Freund fährt leidenschaftlich gerne Auto. Wenn ich ihm das jetzt anbiete, dass er die Strecke fahren darf, dann fährt er bestimmt mit. Und genau das passiert. Das war der Weg, dass dieser Freund tatsächlich mit zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Und während fast niemand den einladenden Freund heute kennt, ist der Name dessen, der dort mitgenommen worden ist, sehr bekannt geworden. Das war nämlich Billy Graham. Ein Mensch, durch den im Laufe der Zeit Hunderttausende von Menschen zum Glauben gekommen sind. Nur weil sein Freund so raffiniert war, um den da hinzukriegen, hat er ihm das einfach sein Auto fahren lassen. Erstaunlich, wie verschlagenes, kluges Handeln zu Ergebnissen führt, mit denen man unter Umständen überhaupt nicht gerechnet hat. Und das ist das, was Jesus auch uns deutlich macht. Es ist wichtig, dass wir diese Klugheit einsetzen, damit auf der einen Seite Menschen zu Christus finden. Nicht unsere Klugheit rettet sie, dafür ist Jesus zuständig. Aber wir brauchen unsere Klugheit, um sie überhaupt dahin zu bringen, dass sie Jesus begegnen, dass sie auf ihn hören können. Und ich denke, es ergibt sich noch ein ganz anderer Bereich, der sich, ja, ich sag mal so, im Moment immer stärker auch so entwickelt. Wenn ich sehe, dass man im Moment ja dabei ist, das Bargeld abzuschaffen, dass Gehaltszahlungen auf Dauer nur noch über die Zentralbank zugelassen werden sollen, dass man jetzt schon überlegt, wer im nächsten Jahr die Impfung gegen Covid-19 zuerst bekommt und wer erst Monate oder Jahre später, wenn man es ganz realistisch sieht. Wenn ich sehe, wie die Gesundheitsinformationen auf die Karten oder einen eingepflanzten Chip übertragen werden sollen, wie Erziehung mehr und mehr vom Staat übernommen werden soll, auch wenn das in diesem Jahr jetzt schon mal wirklich total schief gegangen ist, dann klingeln aber meine Ohren. Dann erinnert mich das an viele, viele andere Sachen. Wenn ich all diese Entwicklungen sehe, dann kann ich sagen, gut, dass wir noch nicht da sind. Dass Menschen, die den Antichristen nicht verehren, nichts mehr kaufen oder verkaufen können. Ich kann allerdings auch sehen, dass wir auf dem Weg dahin sind. Und dass es klug wäre, wenn wir uns darauf vorbereiten. Nicht, indem wir den Staat betrügen oder andere Menschen von uns finanziell abhängig machen, sondern dass wir eben wirklich geistlich raffiniert, verschlagen im positiven Sinn, damit umgehen. Ich habe vor einiger Zeit gesagt, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Nur woran kann ich das erkennen? Sehe ich das an unserer Angst vor Ansteckung durch Corona oder daran, dass wir klug mit dem umgehen, was wir im Lauf des Jahres darüber gelernt haben. Nach Aussagen des Deutschen Ärzteblattes, glaube ich aus der letzten Woche, hat das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bei vielen Infizierten einen deutlich leichteren Verlauf herbeigeführt, als wenn die Ansteckung direkt passiert ist. Wie viele eine Ansteckung überhaupt nicht gekriegt haben, dadurch ist nicht verifizierbar, das kann man nicht klären. Aber es sind ganz viele, die diese Masken getragen haben, die, wenn sie angesteckt wurden, nur einen harmlosen Verlauf hatten. Das ist wichtig zu sehen, zu verstehen. Nur reicht das? Müssen wir nicht als Gemeinden auch gezielt dafür beten, dass Gott die Gaben der Heilung stärker wieder schenkt? Nicht nur für ein kaputtes Knie oder leichtere Erkrankungen, auch für dieses Virus oder für Krebs oder andere schwere Erkrankungen. Jesus hat damals ja auch viele Leprakranke geheilt, Blinde, für die es menschlich überhaupt keine Hoffnung gab. Oder brauchen wir vielleicht in unserer Zeit gute geistliche Computerspezialisten, die, wenn es wirklich eng geworden sein wird, auch die staatlichen Barrieren umgehen können? Ich denke, das ist nicht ganz unsinnig. Aber grundsätzlich geht es mir um etwas anderes. Nämlich, wie weit sind wir eigentlich bereit, dem Heiligen Geist Platz zu machen, damit er uns auch heute schon stärker gebrauchen kann? Ich kann nicht mehr glauben, dass gerade so gerettet zu sein in der kommenden Zeit reichen wird, um nicht wieder alles aufzugeben aus Angst um unser Leben. Dafür hat mir dieses Jahr eben auch die Augen geöffnet. Jesus hat seine Jünger damals gelehrt, dass der nicht bereit war, alles aufzugeben für das Reich Gottes, dass er es nicht wert ist, Nachfolger Jesu zu sein. Hier, glaube ich, müssen wir noch sehr viel lernen und verändern. Es geht für uns nicht darum, dass wir überlegen, wie kann ich noch mehr Zeit für meinen Gott abzweigen, indem ich meine stille Zeit von 5 Minuten morgens auf 10 Minuten verlängere oder sowas in dieser Richtung. Sondern die Frage muss eine ganz andere sein, nämlich wie ist es möglich, dass ich ihm mein ganzes Leben als heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer bringen kann. Wie ist es möglich, dass er ganz in meinem Alltag auftaucht, mein Leben in der Hand hat, mich führt und leitet? Das ist es, glaube ich, worauf wir achten müssen. Diese anderen Versuche, so ein bisschen mehr Glaube, ein bisschen mehr Zeit für Gott, bringt uns mit Sicherheit ein bisschen weiter. Aber nicht dahin, wo wir hin müssen, wenn wir die Zeiten, die auf uns zukommen, wirklich überstehen wollen. Paulus hat uns dazu aufgefordert, das ganz klar zu tun. Ihr könnt diesen Abschnitt in Römer 12 ja gesamt auch vorne lesen. Gott fordert uns dazu auf, Klugheit, auch unsere Finanzen, dafür einzusetzen, dass Menschen mit dabei sein werden, wenn wir aus unseren irdischen in die himmlischen Wohnungen umziehen werden. Das ist unser Auftrag, klug zu sein wie die Schlange, aber ohne falsch wie die Taube. Zu glauben, dass alles irgendwie gut wird, wie das manche Leute ständig immer wieder wiederholen, ist weder klug noch verschlagen, sondern einfach nur dumm. Es wird nicht alles gut von selbst. Die Zeiten sind zumindest vorbei, falls es sie jemals gegeben haben sollte. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, du weißt, dass mir dieser Text manche Schwierigkeiten gemacht hat und dass manches da drin steckt, was wir vielleicht noch gar nicht richtig verstanden haben. Aber ich bitte dich darum, dass du uns deine Weisheit schenkst, deine Klugheit. Dass du uns die Bereitschaft schenkst, uns wirklich ganz einzusetzen, auch um diese Ziele erreichen zu können, die für uns wichtig sind, weil du sie uns vorgegeben hast. Ja, und da ist noch vieles zu tun in dieser Zeit. Und ich bitte dich darum, dass du uns die Augen dafür öffnest. Bewahre uns davor, dass wir versuchen, uns das Leben irgendwie so zu machen, wie wir das Leben gerne hätten. Denn das schaffen wir sowieso nicht. Sondern mach du uns so, damit wir dieses Leben prägen oder du durch uns dieses Leben, in dem wir stecken, prägen kannst. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns die Augen öffnest für diejenigen, die Hilfe brauchen, dass wir sie geben. Dass du uns die Augen öffnest für diejenigen, die in Not sind, dass wir ihnen helfen. Für diejenigen, die Hoffnung brauchen, die dich brauchen, dass wir ihnen den Weg zu dir zeigen. Herr, öffne uns die Augen für dich. Lass uns sehen, was du siehst. Lass uns hören, was du hörst. Lass uns fühlen, was du fühlst. Damit du auch unser Antrieb sein kannst, auch in dieser Zeit. Und damit es uns gelingt, in dieser Zeit, in der so vieles anders ist, als wir es gerne hätten, trotzdem aus all dem, was ist, wirklich etwas Gutes zu machen. Hilf uns dabei und führe und leite du uns. Danke dafür, dass du bei uns bist und dass du uns niemals alleine lässt. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Amen.